Also ich hatte tatsächlich direkt eine immense Verbesserung im rheumatischen Bereich, dass ich gemerkt habe, dass meine Sehnen und Muskeln entspannter waren, nachts nicht mehr versteift sind. Und auch, dass ich tatsächlich in dem Magen-Darm-Bereich immense Verbesserungen hatte.
Willkommen beim VCA Hanfgespräch, dem Podcast zur medizinischen Wirkung von Cannabis. Dr. Christiane Neubauer trifft Patientinnen und Patienten, die ihre Geschichten und Erfahrungen teilen. Ehrlich, nah und informativ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer. Ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der Cannabisversorgenden Apotheken, kurz VCA. Heute spreche ich mit Bianca. In unserem Vorgespräch hat Bianca von ihren zahlreichen Erkrankungen berichtet, unter denen sie leidet. Deshalb möchte ich vorab einige ihrer Erkrankungen kurz erklären, damit man dann Bianca in dem Gespräch gut folgen kann. Bianca hat ein Mastzellenaktivierungssyndrom. Diese Erkrankung ist eine sehr seltene genetisch bedingte Erkrankung. Das Gen, welches den Stammzellfaktorrezeptor kodiert und auf den Mastzellen zu finden ist, ist mutiert. Mastzellen sind im Gewebe ansässige Immunzellen, die als Wächter fungieren und auf schädliche Reize reagieren, indem sie andere Zellen alarmieren. Die Symptome dieser Erkrankung sind hauptsächlich durch die Freisetzung von Mastzellmediatoren bedingt, zu denen Histamin, Heparin, Leukotriene und verschiedene inflammatorische Zytokine gehören. Das sind entzündungsfördernde Botenstoffe. Für viele Symptome, darunter auch die Magensymptome, wird Histamin verantwortlich gemacht. Doch auch andere Mediatoren tragen zur Symptomatik bei. Diese massive Ausschüttung von Botenstoffen durch die Mastzellen führt zu unerwünschten körperlichen Reaktionen, wie uns Bianca gleich erzählen wird. Die Freisetzung von Mediatoren kann durch körperliche Berührung, körperliche Belastung, Alkohol, Arzneimittel, Insektenstiche oder Nahrungsmittel ausgelöst werden. Sie leidet auch unter dem Ehlers-Danlos-Syndrom. Dies ist ebenfalls eine genetisch bedingte Erkrankung, wodurch es zu einer Bindegewebsstörung kommt. Die Folge ist eine Hypermobilität der Gelenke. Um die Erkrankung zu beschreiben, zieht Bianca den Vergleich zu den Schlangenmenschen aus dem Zirkus heran. Durch ein Angioödem im Hals ist sie sauerstoffpflichtig. Ein Angioödem ist eine Schwellung des Gesichts, der Lippen, der Zunge und des Rachens. Es wird häufig durch eine allergische Reaktion verursacht. Die Schwellung kann so schwerwiegend sein, dass dadurch der Atem blockiert wird. Weitere Begleiterkrankungen sind Asthma, eine Colitis, Arthrose, Migräne und ein myelodysplastisches Syndrom, kurz MDS genannt. Das MDS umfasst eine Gruppe von Erkrankungen, bei denen das Knochenmark nicht normal funktioniert und infolgedessen nicht ausreichend gesunde Blutzellen produziert werden. Nach diesen ganzen Erklärungen erzählt uns jetzt Bianca ihre Geschichte. Hallo Bianca, schön, dass du mein Gast beim VCA-Hanfgespräch bist. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, hallo, ich bin die Bianca aus Rosenheim, dem Kreis Altenkirchen und bin 38 Jahre alt, multisystemisch erkrankt und mittlerweile auch voll berentet seit April 2023.
Magst du uns denn mal was über deine Krankheitsgeschichte erzählen?
Ja, ich habe eine Kombination aus mehreren seltenen Erkrankungen. Also die wirklich selten sind, so 1 zu 50.000, 1 zu 100.000. Ich habe einen monogenetischen Defekt, das bedeutet, meine DNA hat Mutationen. Und durch diese Mutationen brechen halt immer wieder neue Erkrankungen aus. Ich habe ein Ehlers-Danlos-Syndrom, das kennt man so nicht. Also dem Volksmund würde wahrscheinlich eher sagen, das sind die Schlangenmenschen aus dem Zirkus. Mhm. Also wir sind sehr gelenkig und das macht so die Blutgefäße etwas fragil. Mhm. Dann ist das gepaart mit einer Vaskulitis. Das kennt man aus dem rheumatischen Kreis. Dann habe ich noch ein Mastzellaktivierungssyndrom. Das heißt, ich habe eine dauerhafte Allergie im Körper, die auch auf fast alle Medikamente allergisch reagiert. Bin sauerstoffpflichtig aufgrund dieser entzündlichen Erkrankungen. Ich habe eine Diffusionsstörung in den Zellen, Asthma, Lungenemphysema. Dann habe ich noch ein Angioödem im Hals, Aneurysmen im Körper, ein Hypophysenadenom. Und damit es nicht langweilig wird, habe ich tatsächlich auch noch eine Colitis und entwickle ein myoplastisches Syndrom aktuell. Also ich habe die ganze Reihe mitgenommen.
Ja. Meine Güte, ja, das ist wirklich sehr, sehr viel.
Leider.
Wenn ich dich so sehe, ich kann dich ja sehen während unserer Aufnahme. Du siehst aus wie eine tolle junge Frau, die mitten im Leben steht. Und wenn man dich sieht, würde mir im Traum nicht einfallen, dass du so ein Krankheitsbild hast. Von daher, ja, Hut ab, weil du guckst wirklich sehr positiv in die Welt. So habe ich zumindest das Gefühl. Und wir haben ja auch ein Vorgespräch geführt. Auch das klang so positiv. Und da ziehe ich wirklich meinen Hut bei diesen ganzen Diagnosen, dass man da so eine Stärke zeigt und sagt, nee, ich gehe trotzdem nach vorne und blick nach vorne. Also das erstmal vorab. Ganz toll dafür. Erstmal wirklich großes Lob. Toll, wie du damit umgehst.
Dankeschön.
Wie sind denn dann, also du bist ja Cannabis-Patient, darüber werden wir uns auch gleich noch unterhalten, aber du bist ja jetzt nicht von Anfang an Cannabis-Patientin gewesen, sondern deine Erkrankungen wurden anders behandelt, wurden leitliniengetreu wahrscheinlich behandelt und die wurden abgearbeitet sozusagen.
Kann man so sagen. Also ja, erstmal vielen Dank. Ich versuche natürlich positiv zu bleiben, was ja auch sehr tagesformabhängig ist, aber Resilienz ist wichtig. Ja, man sieht die Erkrankung einem erstmal nicht an oder die Erkrankungen, aber man sieht mich auch nicht die restlichen Stunden des Tages. Und man, na, es sind immer so Momentaufnahmen, wo man den Menschen halt sieht und sich denkt, oh, der sieht aber fit aus, aber dass der vorher 3 Stunden lang gekämpft hat oder nicht aufstehen konnte, von der Toilette nicht runterkam, das sind alles so Dinge, die sieht man leider nicht. Ich wurde tatsächlich anfangs leitliniengerecht betreut oder behandelt. Ich bin mit dem Mastzellaktivierungssyndrom quasi eingestiegen. Ich hatte am Anfang 3 Antihistaminikas. Mittlerweile sind es 11, die ich täglich einnehmen muss. Also das muss man sich mal überlegen. Der normale Mensch hat Heuschnupfen, nimmt ein Cetirizin und ist ausgenockt. Und ich nehme halt einige stärkere Sachen ein und ja, man gewöhnt sich dran. Antihistaminika geht, Cortison ist auch immer gerne das Mittel der Wahl von den Medizinern. Jetzt mittlerweile ist die Antikörpertherapie mit Spritzen ganz weit vorne. Das hilft und unterstützt auch, aber ich könnte tatsächlich ohne Cannabis nicht leben, weil fast alle Schmerzmittel raus sind und durch meine Mastzellerkrankung bin ich histaminintolerant. Das bedeutet, in fast allen Medikamenten, die wir auf dem Markt haben, sind Histaminlaboratoren drin. Das bedeutet, die Medikamente, ja, machen quasi einen Histaminschub im Körper. Und das ist lebensgefährlich für mich.
Ja, absolut. Ne? Also leider ist es tatsächlich so, dass die viele, viele Medikamente den Histaminspiegel erhöhen beziehungsweise den Abbau verhindern. Na, also von daher ist das natürlich wirklich dramatisch, dass du, also gerade im Schmerzmittelbereich ist es natürlich so, das sind genau diese Arzneimittel, aber es gibt auch Antibiotika, es gibt viele andere. Es gibt einen Riesenkatalog von diesen Arzneimitteln, die leider diese Wirkung haben auf den Histaminspiegel. Und deswegen ist das bist du natürlich da extrem eingeschränkt. Wie sind denn deine Schmerzen vorher behandelt worden, mit welchen Schmerzmitteln? Welche hast du überhaupt vertragen?
Am Anfang probiert man natürlich einmal alles aus. Also ich hatte Tilidin ausprobiert. Wenn ich Schmerzen habe, dann ist das immer generalisiert. Das bedeutet, der ganze Körper meldet sich quasi. Ich werde steif im ganzen Körper. Manchmal werden auch nur einzelne Gelenke steif. Die Haut verändert sich, die wird feuerrot, wirklich wie bei einer Allergie. Man bekommt die Urtakaria, das brennt, das juckt, manchmal auch alles zusammen. Ja, tatsächlich habe ich Tilidin überhaupt nicht vertragen, weil da sehr viel Histamin drin ist. Das sind ja Morphine-Medikamente und Morphine-Medikamente sind auch Histaminlaboratoren, sehr starke sogar. Das merkt man, wenn sich das abbaut und man juckt sich die ganze Zeit, dann lässt das Histamin grüßen. Wir haben Tilidin ausprobiert, das ging auch nicht. Nach der zweiten Gabe hatte ich eine Magenschleimhautentzündung. Entzündung bedeutet wieder vermehrt Mastzellen, die irgendwo hinkrabbeln und noch mehr Entzündung machen, das Ganze noch länger ziehen, als es eigentlich ist. Was einigermaßen geht, ist Paracetamol, aber auch nur 3 Tage und dann ist Schluss, weil dann melden sich die Mastzellen. Und tatsächlich, es geht eine Ibo 800, eine einzige. Und das war's erstmal.
Ja, das ist natürlich dramatisch, gerade wenn man unter chronischen Schmerzen leidet, ist das natürlich die Hölle, wenn man die nicht irgendwo in den Griff bekommen kann. Wie bist du denn dann zu Cannabis als Therapieform gekommen?
Tatsächlich habe ich 2019 einen relativ schweren Unfall gehabt. Ich habe mich mit einem Quad gewickelt und hatte einen dreifachen Beckenbruch. Und das hat mein komplettes Krankheitsbild tatsächlich auch nochmal immens verschlimmert und nach vorne geschoben. Ich habe in der Zeit, Glück im Unglück, meine beste Freundin quasi in den Krebstod begleitet. Bei ihr ist Krebs ausgebrochen und sie hat sich damals entschieden, nach der zweiten Chemo es sein zu lassen, weil sie nicht vertragen hat und ist auf Cannabis umgestiegen. Und der Krebs war mittlerweile überall gestreut und sie hatte immense Lungenprobleme, sie hat gebrodelt, sie hat sich permanent übergeben. Ich habe mitbekommen, wie Cannabis tatsächlich geholfen hat, dass sie einen Schluck Cola trinken konnte, dass sie entkrampft hat, dass sie Brühe trinken konnte. Was mich wirklich überzeugt hat damals war, dass ich gesehen habe, wie sie geatmet hat und dabei gebrodelt hat. Dann hat sie 2-mal an ihrem Inhalator gezogen und das Brodeln war weg und sie konnte besser atmen.
Wahnsinn, ja.
Da war ich so fasziniert, dass ich gesagt habe, wie kann das sein? Du hast deine Lunge metastasiert, du verträgst eigentlich nichts mehr und jetzt gerade sitzt du vor mir und kannst 3 Sätze mit mir reden, ohne Schnappatmung oder Husten. Also das hat mich wirklich total fasziniert und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr froh darüber, dass ich diesen Weg damals gegangen bin, weil hatte dann versucht, mit meinem damaligen Arzt drüber zu sprechen und bin natürlich abgewiedelt worden mit, das ist eine Droge und man würde das nicht verschreiben, es gäbe keine Studienlagen, man würde seinen Ruf verlieren. Und tatsächlich bin ich dann zu der Hausärztin gewechselt von meiner mittlerweile verstorbenen Freundin und habe damals auch mit den Mastzellen und danach hat sich eine Darmentzündung und eine Fibromyalgie noch draufgelegt nach dem Unfall. Ja, dass ich einfach sagen konnte, okay, Multiallergen, ich vertrage kaum Medikamente und ich würde gerne probieren, wie das wirkt. Und weil ich sehr viel Respekt hatte noch vor den Blüten damals, bin ich erstmal mit den Tropfen eingestiegen. Quasi.
Hast du die vertragen? Hast du das Öl vertragen? Das sind ja ölige Tropfen.
Genau.
Ging das? Konntest du das vertragen?
Also ich hatte tatsächlich direkt eine immense Verbesserung in den, im rheumatischen Bereich, dass ich gemerkt habe, dass meine Sehnen und Muskeln entspannter waren, nachts nicht mehr versteift sind, also nicht mehr so stark. Es war nicht weg, aber es war alles etwas abgemilderter. Und auch, dass ich tatsächlich in dem Magen-Darm-Bereich immense Verbesserungen hatte. Ich war entkrankt da. Ich hatte auf einmal Hunger, weil wenn man ja so eine Darmentzündung hat, dann hat man nicht unbedingt immer Appetit. Und es ging mir
natürlich
schon einen Ticken besser. Und da aber dieses Öl sehr teuer ist und ich auch dann Rücksprache gehalten hatte mit dem Professor, der meine Mastzellen behandelt, der auch Onkologe ist, und dann auch gesagt hat, hey, wir stellen gerade alle onkologischen Patienten auf Cannabis ein. Probier's mal, nur ich kann dir kein Rezept geben. Und dann hatte ich wieder Rücksprache gehalten mit meiner Hausärztin und die sagte, oh, wir probieren jetzt mal die Blüten aus bei dir. Dann habe ich tatsächlich mit einer Hybridsorte sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich konnte super schlafen. Ich habe durchgeschlafen, ich war komplett entkrampft, der Haarausfall ging wieder zurück, Entzündungswerte gingen runter.
Ja. Yeah.
Also ich muss sagen, es ist wirklich eine gute, gute Alternative.
Toll. Was für eine Konzentration hast du da? Weißt du das, wie viel THC, wie viel CBD ist in deiner Blüte?
Ich habe tatsächlich mit 1% CBD und damals waren es 18% THC angefangen. Und mittlerweile kann ich sagen, ich bin aufgrund dieser Erkrankungen, die weiter ausgebrochen sind, die letzten 5 Jahre, auf 25% THC, bei starken Schmerzschüben sogar auf 28% und auf 1% CBD.
Aber schön zu hören, dass du damit gut klarkommst. Also du hast dich dann praktisch getraut, auf die inhalative Form, also die Cannabisblüte, zu wechseln. Und wie ich bei dir herausgehört habe, hat die Krankenkasse keine Kosten übernommen. Hast du gar keinen Antrag gestellt, weil du sagst, der Extrakt war irre teuer. Das ist richtig. Und also du hast gerade genickt, das kann jetzt keiner sehen, aber du hast genickt. Du hast also einen Antrag gestellt.
Ich habe einen Antrag gestellt, der wurde natürlich erstmal abgelehnt, weil ich zu dem Zeitpunkt noch arbeitsfähig war. Ich komme tatsächlich aus dem medizinischen Bereich und bin dann 22 in Reha gegangen, wurde dann teilberentet. Dann habe ich nochmal einen Antrag gestellt. Der wurde auch abgelehnt. Und dann gab es ja 2023 im November einen Gerichtsbeschluss, dass man quasi auf 50%, also mit 50% Schwerbehinderung und vollberentet dieses Rezept eigentlich verschrieben bekommen sollte oder die Kostenübernahme übernommen werden sollte. Und ich bin dann 23 tatsächlich komplett berentet worden. Die Krankenkasse hat sich bis heute geweigert, das zu übernehmen. Ich klage mich aktuell mit einem Anwalt rein.
Mit welcher Begründung lehnt die? Was, denkt die sich immer wieder was Neues aus oder ist es immer der gleiche? Okay. Was sind da die Gründe, die die vorbringen, warum sie die Kosten nicht übernehmen wollen?
Die ersten Gründe waren, dass ich noch gearbeitet habe und dass ich erstmal alles andere ausprobieren sollte, was halt noch an alternativen Sachen da ist. Also man hat mir dann gesagt, ich soll bitte einmal zu Physio gehen. Massagen, Schröpfen, Akupunktur. Jetzt habe ich natürlich das blöde Pech, dass solche Mastzellen unter der Haut sitzen. Die sitzen im Magen-Darm-Trakt und in der Lunge. Also überall, wo quasi was reinkommen könnte, wo so eine Abwehr gebraucht wird, sind die da. So, dann habe ich nach diesen Physio-Stunden mit einem Schub in der Ecke gelegen. Und so ein Mastzellschub ist wirklich kein Spaziergang. Weil man muss sich vorstellen, man hat richtig eine allergische, heftige Reaktion. Und jeder, der schon mal eine Anaphylaxie hatte, so heißt es ja im medizinischen Bereich, weiß, wovon ich rede. Und das macht echt keinen Spaß. Also das ist kein Spaziergang. Man hat Luftnot, alles brennt, der Kreislauf sackt ab, man bekommt Herzrasen, also man wird richtig schockig. Das haben wir dann der Krankenkasse auch so geschrieben. Dann kam, ich soll bitte Ibuprofen ausprobieren, ich soll bitte Paracetamol ausprobieren, ich soll nochmal in Reha gehen. Wir haben uns eigentlich an alles gehalten, was so die Auflagen waren. Und es kommt immer wieder beim selben raus, ich vertrage die Sachen nicht. Und alles, was ich mittlerweile ausprobiere, landet in der Anaphylaxie, weil so Mastzellen, die kann man natürlich auch weit treiben. Und man muss erstmal wochenlang warten, bis die sich wieder beruhigen. Also Minimum 6 Wochen. Und die Krankenkasse, also die ist sehr kreativ in ihrer Rechtsabteilung. Es kommen immer wieder neue Auflagen. Es kommen immer wieder neue Fragen. Oft werden auch dieselben Fragen gestellt. Wir haben Listen eingereicht mit Medikamentenunverträglichkeiten. Meine Ärztin hat einen 3-Seiten-Brief geschrieben, aus der Uniklinik, die Briefe wurden eingereicht und ich bin ja auch nun mal wirklich mittlerweile seit 2023 voll berentet und mittlerweile auch bei 90% Schwerbehinderung angekommen. Auch mein Anwalt, der war schockiert, der hat gesagt, normalerweise wäre ich drin in der Kostenübernahme, aber er nimmt immer mehr wahr, dass Krankenkassen versuchen, Lücken zu finden, Anträge hinauszuzögern, teilweise nicht auf Briefe reagieren. Also da passiert gerade ganz, ganz, ganz viel, was sich eigentlich nicht erklären lässt. Wenn man sagt, es steht mir zu.
Also ich muss sagen, ich bin fassungslos. Du merkst schon, ich bin total verstummt, weil das macht mich wirklich fassungslos. muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich unglaublich, wie die Krankenkasse da mit dir umgeht und mit deinem Krankheitsbild umgeht. Ich verstehe auch gar nicht die Argumentation, solange jemand noch arbeitet, kriegt er das sowieso nicht. Ich meine, die sollen doch froh sein, wenn jemand noch arbeitsfähig ist durch eine bestimmte Medikation und in das Sozialsystem einzahlt. Ja. Als der andere Weg, ne, dass man vollberendet ist. Und also ich bin da echt schockiert, was du da durchmachst.
Ja, also ich muss auch sagen, zwischendurch fehlt einem wirklich die Kraft, aber ich bin froh, dass ich das an meinen Anwalt abgeben konnte. Bin auch sehr fassungslos darüber, aber man hat mir mal mit einem Lächeln gesagt, naja, das sind halt ihre seltenen Erkrankungen. Wäre es halt der Standardrheuma, die Arthritis oder eine Kollagenose, also ein Lupus zum Beispiel, würde ich die Kostenübernahme schneller bekommen. Aber wenn es so seltene Sachen sind, dann sollte man doch lieber erstmal alles andere probieren. Und ich meine, jetzt bin ich auch onkologisch auffällig mittlerweile. Ab onkologisch bekommt man es ja eigentlich auch direkt. Nee, sie haben netterweise meine Pflegestufe 3 dann, ich bin in der Pflegestufe 3 und sie haben sie dann aufgestockt, aber das Cannabis-Rezept kam nicht.
Unglaublich.
Ich muss darüber auch mittlerweile lachen, weil ich muss es mit schwarzem Humor sehen, weil sonst dreht man durch.
Ja, absolut. Also toll, dass du wirklich so hartnäckig bleibst, dass du dran bleibst, dass du dich da nicht demotivieren lässt und aufgibst. Das ist absolut richtig. Das kostet viel, viel Kraft. Ja, verstehe ich voll und ganz. Also umso schöner, dass du dich da nicht unterkriegen lässt, trotz alledem. Und ich hoffe sehr, sehr, dass dein Anwalt das durchkriegt und durchklagt, dass du da deine Kostenübernahme bekommst, ne? Weil das ist, also diese Geschichte ist wirklich unglaublich, muss ich sagen. Bin da echt erstaunt, wie Krankenkassen da vorgehen, wirklich.
Ja, ich finde es auch teilweise kriminell. Ich finde es auch sehr schade, dass es kein Organ gibt, was irgendwie Krankenkassen kontrolliert, wo man sagen kann, hey, das läuft nicht richtig oder das grenzt für mich auch teilweise schon an Mobbing. Man wird zu Gutachtern geschickt. Also ich habe ja eigentlich auch noch Sauerstoff. An Tagen, wo es halt relativ gut läuft, brauche ich den halt punktuell nicht. Aber es gibt halt keinen Tag, wo ich mir nicht Sauerstoff zuführen muss. Und dann muss man teilweise noch 1,5 Stunden durch die Gegend fahren unter Sauerstoff. Da muss ich organisieren, wer fährt mich, wer kann so lange bleiben. Dann muss ich mir die Gutachterfragen alle gefallen lassen. Das ist jedes Mal Stress. Und wer wirklich schon mal mit dem Schub irgendwo lange im Bett lag, der weiß, wie sehr einen diese Termine fertig machen können. Also man geht danach nicht da raus und sagt, ja, mir geht's super, sondern eher ein, ich muss schlafen, ich habe Kopfschmerzen, meine Nieren hängen sich auf. Na, die schmerzten dann auch und man geht da nie glücklich raus aus so einem Gutachtertermin.
Natürlich, das ist unzumutbar. Also alleine dir als wirklich chronisch schwerkranke Patientin sowas zuzumuten, finde ich schlimm. Also muss ich sagen.
Und ich habe mir halt auf die Fahne geschrieben, dass ich den Kampf jetzt zu Ende kämpfen werde, weil ich möchte den Weg freimachen auch für andere Cannabis-Patienten. Ja. Ich weiß auch, dass es viele Menschen gibt mit seltenen Erkrankungen. Ich weiß auch, dass nicht alles erforscht ist. Genetik ist ja jetzt auch quasi erst seit 5, 6 Jahren richtig, dass man sagt, hey, wir finden nichts, wir gucken mal in die Genetik rein. Früher war es, hey, wir finden nichts, du bist psychisch gestört. Ich habe gesagt, nein, es gibt Dinge, die helfen. Ich bin von Cannabis überzeugt. Ich weiß, dass Cannabis mit vielen, vielen, vielen Medikamenten gut verträglich ist. Man hat kaum Wechselwirkungen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, Paracetamol jeden Tag einnehmen würde, dann hätte ich wahrscheinlich in nächste Woche schon 20 Milligramm Cortison, die ich zuführen musste, damit ich überhaupt Paracetamol vertrage. Das kann ja auch nicht sein. Bei Cannabis ist es halt so, ich brauche das Paracetamol nicht, ich muss das Cortison nicht höher stellen, ich brauche die Stoßtherapien nicht. Es ist aus der Natur, die Nieren werden nicht belastet. Ja, die Lunge wird belastet, aber das ist so minimal, das nehme ich in Kauf. Und durch die Inhalation muss ich auch sagen, ja, also ich finde tatsächlich, mir bringt das Inhalieren mehr. Ja. Da gewöhnt man sich dran. Ich finde, man riecht auch nicht unbedingt so nach Cannabis, wenn man auch inhaliert hat.
Nein.
Also es ist völlig in Ordnung.
Absolut. Na, und es ist halt, du hast halt einen schnellen Anstieg des Wirkspiegels, das heißt, du hast den schnellen Wirkeintritt, über die Inhalation und da musst du halt bei einer oralen Gabe natürlich immer länger drauf warten. Das ist immer so eine Basismedikation sozusagen, wäre das. Und dann für die Spitzen und so würde man dann immer dazu inhalieren. Aber bei dir in deinem Fall kommst du ja wesentlich besser mit den Blüten dann klar als mit dem Extrakt. Sag mal, wir haben ja nun diesen GBA-Beschluss. Das ist ja dieser GBA-Beschluss, der Facharztgruppen benannt hat, die ohne Antragstellung Cannabis verschreiben können. So. Ja. Und dazu gehören, zu diesen Fachgruppen gehören auch Hausärzte. Also deine Hausärztin würde damit reinfallen. Jetzt die große Frage, hast du da schon eine Veränderung mitbekommen? Trauen sich Ärzte, das zu machen? Oder ist die Regressangst dann doch so groß, dass sie sagen, nee, lieber nicht, wir stellen lieber vorsichtshalber doch einen Antrag? Welche Erfahrung hast du da gemacht?
Da habe ich tatsächlich etwas zu erzählen. Und zwar habe ich, nachdem das Gerichtsurteil durchkam, meinen Anwalt angerufen und habe gesagt, hey, ich falle doch mit all meinen Erkrankungen tatsächlich da rein. Und er sagte, das kann ich vergessen, weil die Regressangst ist sehr groß gespürt bei den Ärzten. Die Krankenkassen finden Lücken. Tatsächlich ist es so, wir haben jetzt kürzlich noch mal ein Gespräch darüber geführt, weil es mich auch einfach interessiert hat. Und mein Anwalt hat gesagt, das ist mittlerweile so, dass die Krankenkassen sagen, erst zum Gutachter und dann wird entschieden, ob man die Kostenübernahme bekommt. Also die haben ihre Lücken, die finden ihre Lücken. Ich habe auch mit meiner Ärztin darüber gesprochen. Und die sagt auch, die lässt sich tatsächlich erst die Kostenübernahme zeigen, weil sie auch schon mal im Regress war und tatsächlich auch zahlen musste. Viele, viele, viele Ärzte sind voreingenommen, die sichern sich lieber erstmal ab, die schauen, ist es machbar, ist es nicht machbar. Also ich finde es sehr, sehr, sehr schade, weil man versucht eigentlich chronisch Kranken und man hat ja auch nicht immer die Kraft als chronisch Kranker.
Nein, natürlich nicht.
Jeden Tag so fit, dass man Telefonate führen kann. Das ist ja auch immer so ein Schlagabtausch, wenn man dann eine Krankenkasse am Telefon hat. Dann stellen die Fragen, da muss man schnell reagieren, dann ist man aber verlangsamt, dann findet man die Wörter nicht. Also man muss wirklich immer gucken, habe ich einen guten Tag gerade für solche Gespräche? Und meine Ärztin sagt ganz klar, sie stellt nichts aus, ohne dass sie diese Kostenübernahme vorher gesehen hat. Mein Anwalt sagt dasselbe. Es wird kein Arzt der Welt irgendwas ausstellen, ohne dass es vorher gesichert wurde, dass die Kostenübernahme da ist. Und das ist auch die Erfahrung, die ich tatsächlich gemacht habe. Bei Schmerztherapeuten, da hatte ich es anfangs auch mal probiert. Das sind ja so die einzigen, finde ich, die so die Cannabis-Rezepte wirklich gut durchbekommen. Es ist mittlerweile so, wenn man hier im Kölner Raum einen Schmerztherapeuten anruft, dann wird gesagt, aber bitte jetzt nicht nur für Cannabis-Rezepte, Sie haben richtige Schmerzen, oder? Wo ich mir denke, das Cannabis-Rezept wird doch gerade ausgestellt, weil ich richtige Schmerzen habe.
Ja, natürlich, klar.
Aber die sind überlaufen. Also die paar Ärzte, die es machen, die sind total überlaufen, die wiegen den Patienten eher ab. Die Ärzte, die es dürfen, die trauen sich nicht, weil die Krankenkasse wieder irgendwelche kreativen Grauzonen hervorhebt. Also ich kann immer nur allen sagen, klagt, 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 weil desto mehr Leute klagen, desto mehr machen wir den Weg frei für andere Patienten, die es wirklich brauchen.
Ja, aber traurig, ne? Also ich meine, Sie haben ja nun versucht, da eine Verbesserung reinzubringen, aber wenn das nicht umgesetzt werden kann, weil es zu wenig Fachärzte gibt, die sich damit beschäftigen und auch zu wenig Fachärzte gibt, die sich trauen, das ohne Antragstellung zu tun, weil eben vielleicht 2-3 Jahre später der Regress droht, ist das natürlich extrem schade, weil dann kann das einfach nicht genutzt werden, was der GBA da beschlossen hat. Das sollte den Patienten helfen, es sollte eine Verbesserung darstellen, aber so wie ich dich jetzt höre, siehst du da wenig Chancen, dass es zu einer Verbesserung für Patientinnen und Patienten kommt in dem Bereich? Das ist schade. Das ist wirklich schade.
Definitiv. Also das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich freue mich immer, wenn ich in der Apotheke Menschen treffe, die halt diese Kostenübernahme haben. Es haben auch sehr viele Menschen die Kostenübernahme. Aber da hat man dann wieder das Rheuma, wieder den Lupus, wieder Tinnituserkrankungen. Migräne ist mittlerweile mit drin, aber wenn man wirklich exot ist oder ausgefallene Sachen hat oder auch eine Erkrankung noch nicht so lange da ist, dann versuchen die Krankenkassen auf jeden Fall die Kostenübernahme abzuwiegeln. Und ja, es gibt auch Krankenkassen, die sind da etwas toleranter, das hat mir mein Anwalt gesagt. Aber wenn man in einer laufenden Klage drin ist, kann man die Krankenkasse nicht wechseln.
Ja, dann kannst du nicht wechseln, ja, klar.
Und bei mir geht es ja jetzt auch teilweise um 3 Jahre, die ich wieder bekomme. Und das ist natürlich auch sehr viel Geld, was da im Raum steht. Und ich habe gesagt, ich werde diesen Weg jetzt gehen, weil ja, ich sehe es einfach nicht ein. Man kann nicht machen, was man möchte. Wir unterliegen allen Gesetzen. Wir haben alle Regeln, an die wir uns halten. Und auch eine Krankenkasse muss sich an Regeln halten. Und da bin ich auch mal gespannt, wie es jetzt ausgeht.
Ich bin da auch sehr, sehr gespannt und ich hoffe, wir bleiben ja weiterhin in Kontakt. Ich hoffe, du kannst mir dann irgendwann mal eine positive Rückmeldung geben, dass das geklappt hat, dass dein Anwalt da diesen Kampf für dich gewinnen konnte. Also, ich drück alle Daumen, die ich habe, dass das klappt, wirklich.
Also ich bin tatsächlich, muss ich sagen, auch guter Dinge. Weil, ne, es gibt Urteile, es gibt Gerichtsbeschlüsse und da bin ich überall drinne. Ja, es ist jetzt einfach nur noch eine Frage der Zeit.
Durchhalten,
Genau,
ne? Heißt das,
durchhalten.
durchhalten,
Ja,
genau.
leider trifft man auch wieder, also immer wieder auf eine Voreingenommenheit bei Ärzten und auch Professoren. Ich glaube, es wäre noch mal weitaus einfacher, wenn man aus den Unikliniken raus Empfehlungsschreiben kriegen würde, wenn man Studienlagen vielleicht auch mal aus Holland ranziehen würde. Das würde diesen ganzen Weg natürlich auch erleichtern. Aber ganz, ganz viel ist leider noch nicht anerkannt. Es ist ein neues Thema, es ist relativ frisch. Ich kann immer nur allen sagen, lasst euch das nicht gefallen.
Absolut richtig. Ich fand, das war schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort, dass du da motivieren willst, andere Patientinnen und Patienten, die vor dem gleichen Dilemma stehen wie du, dass die dranbleiben, dass sie das durchkämpfen. Je mehr es durchkämpfen, und da hast du völlig recht, umso mehr kann man dann gemeinschaftlich erreichen bei den Krankenkassen, dass sie das endlich mal in Zukunft anerkennen werden als Therapieoption, die eben von der Krankenkasse übernommen wird. Dafür musst du ja andere Arzneimittel dann nicht nehmen. Das heißt, da kommt es dann ja wieder in dem Fall zu einer Kostenersparnis. Und du hast weniger Krankenhausaufenthalte, weniger Reha-Aufenthalte. Also da wird ja auch viel Geld gespart. Es gibt auch viele Patienten, die können dank einer Cannabistherapie auch wieder arbeiten. Das heißt, da fließt auch wieder Geld zurück an die Krankenkasse. Also von daher hoffen wir mal das Beste und ich würde sagen, ja, bleib stark, bleib so
Danke.
stark, wie du jetzt bist. Ich finde es ganz toll, dass du das so durchkämpfst und dass du sagst, nee, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich ziehe das jetzt bis zum Ende durch. Das finde ich toll und das soll vielen, vielen anderen jetzt Mut machen.
Ja, andere Menschen, die auch erkrankt sind, motivieren kann und auch sagen kann, hey, steht auf, gebt dem Ganzen ein Gesicht, nehmt euch einen Anwalt, es gibt diese Fachanwälte. Es gibt auch genug Leute, die tatsächlich schon gewonnen haben, die ihre Kostenübernahme bekommen. Und ich glaube einfach, desto öffentlicher damit man umgeht und auch darüber redet und sagt, hey, das sind die Hürden, die mir gerade gestellt werden. Aber ich gebe nicht auf und ich beiß mich da durch. Und ich sag mal, am Ende freut man sich dann auch, dass man sagt, hey, ich habe das geschafft und ich bin einer von denen, die diesen Weg tatsächlich für andere freigemacht haben.
Absolut,
Ich
absolut.
würde es mir wünschen.
Sehr schön. Also das war jetzt das perfekte Schlusswort, Bianca. Ich danke dir sehr. Ich
Gerne.
Finde es ganz toll, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast, dass du trotz deiner schwerwiegenden Erkrankung da so stark bist und positiv in die Welt blickst und einfach weitermachst. Das finde ich ganz großartig. Bleib so. So,
Dankeschön.
so stark und so, so positiv. Vielen Dank für dieses tolle, tolle Gespräch. Danke, Bianca. Ich wünsche dir alles, alles Gute und drück dir die Daumen.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Bianca ist 38 Jahre alt und multisystemisch erkrankt, sodass sie seit April 2023 frühberentet wurde. Sie leidet unter einer dauerhaften Allergie und zählt die vielen zusätzlichen Erkrankungen auf, unter denen sie leidet. Da sie sämtliche Schmerzmittel nicht verträgt, ist Cannabis die einzige Möglichkeit, mit ihren dauerhaften Schmerzen klarzukommen. Durch Cannabis kann sie sich entspannen. Die Muskulatur entspannt sich, der Darm entspannt sich, die Schmerzen sind erträglich und der Schlaf hat sich stark verbessert. Sie hat mit einem Extrakt begonnen, der ihr schon sehr gut geholfen hat. Da sie die Kosten für ihre Medikation selbst trägt und der Extrakt relativ teuer war, wechselte sie auf die inhalative Form der Blüte. Damit kommt sie sehr gut klar. Ihre Krankenkasse lehnt seit 2020 jeden ihrer Anträge ab, mit immer neuen Begründungen. Mittlerweile wurde eine 90-prozentige Schwerbehinderung anerkannt, trotzdem werden ihre Anträge immer wieder abgelehnt. Inzwischen klagt sie mit Hilfe eines Anwalts ihr Recht auf Kostenerstattung ein und ist positiv gestimmt, dass diese Klage erfolgreich ist. Ich denke, diese Folge zeigt mal wieder sehr deutlich, dass Patientinnen keine Kiffer auf Rezept sind und wie viel Kraft sie aufwenden müssen, um als Patientin anerkannt zu werden, die Cannabis als Medikation benötigt. Diese Folge ist wie gewohnt auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, NR Vision und natürlich auf der Website des VCA zu hören. In diesem Sinne, bleiben Sie dran und bleiben Sie neugierig.
Also meine Frau und mein Umfeld und meine Freunde haben sofort gesehen, dass es wesentlich was ausmacht, wie es mir besser geht. Und
da war auch der Verdacht, dass die Schmerzmittel bei mir selbst wieder Schmerzen ausgelöst haben. Und deshalb eben auch Umstellung auf Cannabis. Selbst bei starken Schmerzattacken hilft mir Cannabis ganz gut.
Es hat sich alles verbessert. Also meine Arbeitsleistung, ich bin dieses Jahr kaum mehr krank gewesen. Ich habe für die Fehltage